Aloha Kalle heißt es wieder, und neben unseren ganzen Talks mit unseren Altersklassenathleten und unseren Profis haben wir jetzt für euch auch die Rubrik Wissen eingeführt. Und da das Wissen im Triathlon unendlich ist mittlerweile und es da aber auch in verschiedenen Fachbereichen verschiedene Experten gibt, versuchen wir jetzt natürlich über die nächsten Monate, jetzt einmal im Monat, einen Experten aus einem verschiedenen, also aus verschiedenen Bereichen des Triathlons heranzuziehen. Und die Idee ist natürlich entstanden, letzte Woche Freitag habt ihr im Talk mit Christian über Cockpits gehört, die selbst angefertigt sind und so weiter. Aber ich hatte auch schon vorher den Kontakt im Januar mit Björn Scheibner, der jetzt in der Schweiz tätig ist für Swisside, aktuell sich Zeit nimmt für den Podcast aus Neuseeland und ursprünglich aus Dresden kommt. Und hi Björn erstmal und danke, dass du hier im Podcast bist.
Ja, hallo, freut mich, dass ich als Gast dabei sein darf.
Naja, also Gast, eigentlich bin ich jetzt hier heute Gast, du bist der Experte in dem Bereich, aber nimm uns mal so ein bisschen mit, also du kommst aus Dresden, wie kommt man erstmal aus Dresden zum Triathlon oder wie ist da so ein bisschen deine persönliche Entwicklung und dann quasi den Weg aus Dresden in die Schweiz und dann auch zur Swisside?
Genau, ja, nehme ich euch gerne mal mit. Also grundsätzlich, ganz ursprünglich komme ich aus Halle an der Saale, bin aber zum Studium nach Dresden gegangen und habe dort dann ja quasi ab dem Studium ungefähr 8 Jahre verbracht und an der Technischen Universität Mechatronik studiert. Und Triathlon habe ich angefangen ziemlich genau mit dem Studium, ja, also nach dem Abitur dorthin gezogen. Ich hatte zwischenzeitlich in Halle mal schon kurzzeitig mit im Alter von etwa 14 Jahren, war ich mal ein halbes Jahr im Triathlonverein auch, habe grundlegend Kraulschwimmen mal gelernt. Damals durch meinen Papa, der eben auch Triathlon gemacht hat. Und so richtig gestartet bin ich dann aber erst in Dresden mit dem Studium und dem Triathlonsport. Und ja, dann hat sich das Stück für Stück entwickelt, dass ich den Sport intensiver betrieben habe. Und während des Studiums dann auch technisch immer mehr in Entwicklungsthemen reingekommen bin, sodass es sich für mich irgendwann mal angeboten hatte, im Rahmen des Studiums ein Pflichtpraktikum, was absolviert werden musste, eben genau in der Kombination aus Ingenieur und Sport zu machen. Und das habe ich beim Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin gemacht, konnte da wertvolle Erfahrungen sammeln im Bereich Entwicklung und Radsport. Ich war dort im Bahnradsportprojekt untergebracht und habe für die Olympischen Spiele in Tokio ein Cockpit entwickelt. Und das hat bei mir so da richtig das Feuer entfacht für das ganze Thema Sportgeräteentwicklung letztendlich. Und so ist es dann auch gekommen, dass ich ja hobbymäßig da mich schon ein bisschen ausgetobt habe. Ich meine, heutzutage kann man zum Beispiel mit einem 3D-Drucker ja auch schon ein bisschen was machen. Und das war dann auch immer wieder mein Ziel, das auch beruflich zu machen. Und nach dem Studium hat sich das in Dresden selber nicht angeboten. Da habe ich erstmal einen anderen Job als Einstieg gemacht. Und dieses Praktikum hat mir letztendlich aber den Einstieg dann verholfen zu meiner heutigen Position bei Swisside. Denn Swisside hat vor, ja, das ist jetzt knapp 2,5, 3 Jahre her, einen neuen Designingenieur gesucht. Und das ist eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Ich hatte mir irgendwann mal ein LinkedIn-Profil erstellt und dort alles Mögliche hinterlegt, was ich schon gemacht habe, an Erfahrungen habe und so weiter. Und bin Swisside gefolgt und tatsächlich haben sie ihre kleine Followerschaft, die es damals noch war, mal durchschaut, ob es Leute gibt, die vielleicht interessant wären für den Job. Und sie haben mich angeschrieben, haben gesagt, hey, guck mal, hier dein Profil, das sieht ganz spannend aus, wärst du interessiert? Passt das für dich? Und dann habe ich mir die Stelle angeschaut. Ich kannte Swisside natürlich auch schon. Und ja, dann ging das eigentlich relativ schnell. Ich habe mich daraufhin beworben, bin zum Bewerbungsgespräch. Und dann war das so ein bisschen eine Hauruck-Aktion. Innerhalb von 4 Monaten ging es dann auf einmal von Dresden in die Schweiz. Das war zum Jahr 2023, Jahresbeginn. Und das war so von, ich möchte da in dem Bereich wieder tätig sein, aber ich fühle mich hier in Dresden sehr wohl. Die Idee auszuwandern gab es überhaupt nicht. Und plötzlich, 4 Monate später, war ich dann in der Schweiz. So hat sich das zugetragen und da bin ich bis heute und sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
Ja, also richtig cool auf alle Fälle der Werdegang und dass man dann in gewisser Art und Weise seine Passion im Sport und natürlich auch in der Technik, wie man halt hört, dann zu seinem Beruf machen kann. Und ja, wenn du jetzt da sagst, du bist Design Engineering, was müssen wir uns genau vorstellen? In welchem Bereich bist du genau tätig jetzt bei Swisssight? Was machst du?
Also grundlegend als Designingenieur ist es so ein bisschen eine Verbindung halt aus dem Design, das heißt einer grundlegenden Formgestaltung und dem Engineering. Und das bedeutet letztendlich, dass ich viel Zeit damit verbringe, 3D-Modelle am Computer zu erstellen. Und zwar für alles, was wir tun. Wir haben ja quasi ein eigenes Produktbusiness, wo wir für unsere eigene Marke Swisssight Sachen entwickeln. Ja, Paradebeispiel wären eben die Laufräder, für die wir auch bekannt geworden sind oder was unser erstes Produkt war. Aber wir haben eben auch viele Consulting-Projekte, das heißt, wir arbeiten für andere Firmen im Auftrag und entwickeln für die alles Mögliche rund um Radsport und Triathlon. Das können Helme sein, das sind Rahmen, das sind vielleicht auch einzelne Anbauteile. Das ist ein sehr breites Spektrum und in dem bin ich komplett tätig. Gleichzeitig heißt es aber auch, weil Swisssight selber kein Produktionsunternehmen ist, ja, also wir sind eigentlich ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, kann man sagen. Wir machen viel, ja, Forschungsarbeit, das heißt konkret, wir sind viel damit beschäftigt, auch neue Materialien, neue Entwicklungen, neue Möglichkeiten sozusagen zu entdecken. Und das heißt, wir arbeiten viel mit Simulation, wir arbeiten viel im Windkanal und eben das gehört auch dazu. Und gerade die Windkanalarbeit bedeutet, das ist zum einen Entwicklungsarbeit an Produkten, also dass man einen Prototypen herstellt, beispielsweise den in Windkanal bringt, Messungen macht und je nach Projekt eben das iterativ, das heißt immer und immer wieder und zwischendurch noch Simulationen einschiebt. Und genau dasselbe machen wir aber auch mit unseren gesponserten Athleten. Auch da geht es darum, Optimierung zu machen an Ausrüstung, auch an der Sitzposition. Und das gehört eben auch alles dazu. Also das deckt ein sehr breites Spektrum ab.
Ja, es klingt natürlich auf alle Fälle interessant und wie du sagst, durch diese Simulation und natürlich auch die ganzen Tests und Entwicklung mit den Athleten, die ihr unter Vertrag habt, ist da natürlich bei dir ein immenses Know-how auch da, was halt Aerodynamik angeht. Und ja, deswegen haben wir dich jetzt hier auch eingeladen und wollen halt einfach vielleicht auch mal so ein bisschen wissen. Nicht jeder Amateur hat natürlich die Möglichkeit, in den Windkanal zu kommen. Und ich stelle jetzt einfach mal so eine plakative Frage. Die hat mir damals ein Profiathlet gesagt und ich würde gerne dich fragen, ob du das genauso siehst. Wahrscheinlich nicht, aber du kannst uns gleich erklären, warum. Mittlerweile ist es ja so, wenn man seinen CDA-Wert, das ist für alle, das ist der Widerstandswert, du kannst es kurz genauer erklären nochmal, relativ gering hält und dann kann man den theoretisch bei seiner Aerodynamik und Position auf der Bahn testen. So, und das ist ja auch, sage ich mal, mittlerweile auch kommerziell. Es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile kommerzielle Windkanäle. Aber warum stelle ich die Frage, ist es sinnvoll, auch im Profibereich, im High-End-Bereich, nicht nur auf der Bahn zu testen, sondern auch was im Windkanal? Also was ist genau für dich der Unterschied zwischen Bahn und Windkanal? Also klar, es ist ein geschlossener Raum, das macht schon Sinn für mich, aber was sind die Feinheiten, die man dort einfach besser nachjustieren kann?
Genau, also das hat beides absolut seine Berechtigung, erstmal vorab. Um kurz auf den CDA-Wert einzugehen, also das ist letztendlich, wie du schon sagst, der Widerstandswert, der besteht aus CD, das ist ein Strömungskoeffizient, und A, das ist die Frontalfläche. Und dieses A ist schon mal ganz grundlegend, wenn man so CDA-Werte hört, dass die Stirnfläche ist in der Regel, und das ist zwischen Profis auf jeden Fall der Fall, natürlich kleiner, je kleiner die Person ist. Also eine Person, die 1,60 Meter groß ist und zierlich ist, hat von Natur aus definitiv einen geringeren CDA-Wert als jemand, der 2 Meter groß ist. Das ist vielleicht mal vorab gut zu wissen, Was auch vorab ein wichtiger Punkt ist, CDA-Werte zu vergleichen, ist höchst schwierig. Je nachdem, aus welchen Messverfahren die kommen, sei es jetzt eben einen Bahntest, einen Windkanaltest oder sogar einen Freifeldtest mit einem Strömungsmessgerät. Das zu vergleichen ist ganz, ganz schwierig. Allein schon zwischen zwei verschiedenen Windkanälen was zu vergleichen, ist schwer bis unmöglich oder nicht, eben nicht empfehlenswert, weil man da zu falschen Schlussfolgerungen kommen kann.
Ganz kurz, wenn ich
Genau, das
unterbrechen
vielleicht,
darf, ganz kurz,
ja.
ist das auch das, was du gerade sagst, Vergleich, zwei unterschiedliche Bahntests ist auch dann quasi nicht gut.
Es ist schwierig. Ja,
Okay,
natürlich
ja.
kann man gewisse Rückschlüsse ziehen, aber allein schon zwei verschiedene Tage. Du ziehst den Anzug ein Stück anders an und schon kann der CDA-Wert ein ganzes Stück sich ändern. Ja, also bei einem Windkanal oder einem Bahntest den Anzug zum Toilette gehen an- und auszuziehen, ist zum Beispiel eine Sache. Davor und danach den Teil würde ich nicht unbedingt miteinander vergleichen wollen.
Ah, krass, okay,
Also
ja. Also das ist ja
das
schon
sind
mal mega
so.
gut, ja.
Das sind solche Kleinigkeiten, die da mit reinspielen, dann klimatische Bedingungen, je nach Windkanalkonstruktion. Wenn das ein geschlossener Kreislauf ist, dann ist es nicht so anfällig. Wenn der Windkanal von außen Umgebungsluft ansaugt, die hat immer mal einen anderen Druck, die hat andere Temperatur. Das kann man in gewissen Umfängen kompensieren, mathematisch. Aber ja, es macht grundlegend Sinn, Sachen zu vergleichen, die man direkt nacheinander testet und nicht zwischen verschiedenen Testtagen. Oder gar verschiedenen, ja, Messverfahren, wie ich gesagt habe, ja.
Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, Windkanal, Bahn. Also wenn du, sage ich mal, in der Reihenfolge das machen wollen würdest, jemand jetzt empfehlen, geht der erst auf die Bahn oder geht der erst im Windkanal? Also jetzt, sage ich mal, hat jemand Bock, wirklich alles auszutesten und zu gucken, wie würdest du die Reihenfolge empfehlen? Was macht der Athlet?
Ha, das ist eine gute Frage. Ich erkläre es vielleicht mal grundauf, wie du vorher gesagt hast, was erstmal die Unterschiede sind. Also beides hat Vor- und Nachteile. Ganz einfach, auf einer Bahn gibt es keinen Seitenwind. Idealerweise misst man auf einer Bahn genau deshalb, weil man dort recht ruhige Bedingungen hat. Das heißt auch in einem geschlossenen Velodrom, also kein Außenvelodrom, sondern eben mit einem geschlossenen Dach, dass da keine Luftzirkulation ist. Und das hat in der Natur der Sache, dass man nur eine Anströmung von 0 Grad plus minus vielleicht ganz ein bisschen hat. Und das führt eben dazu, dass man nur dieses Szenario 0 Grad Wind oder kein Windstille und Anströmung von vorne eben darstellen kann. Und das entspricht nicht dem, was man beim Fahren draußen an der frischen Luft, was dort stattfindet. Ja. Also da hat man natürlich Wind, das weiß man, der ist unterschiedlich stark, der kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Hawaii hat in der Regel ganz starken Seitenwind, weil man eben parallel zur Küste fährt. Und nur weil ein Setup aus 0 Grad gut funktioniert, heißt es eben nicht, dass es im Seitenwind auch gut funktioniert. Und das kann man eben nur im Windkanal abbilden, indem man dort den ganzen Fahrer auf in seiner Halterung quasi quer zum Wind drehen kann und somit auch seitliche Anströmungen bis je nach Windkanal 20 Grad in etwa messen kann. Und das bringt einfach ein runderes Bild für die Gesamtperformance. Genau. Und der Vorteil, den man vielleicht auf der Bahn mehr hat, ist, man muss halt selber steuern, man muss selber die Leistung bringen, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Das heißt, der Körper ist ein bisschen in einer anderen Spannung und man muss eben auch, ja, man ist nicht komplett fixiert, oder? Man muss halt eben auch selber treten, eine hohe Leistung. Und das ist natürlich ein bisschen ein Vorteil, weil man auch ein Gespür dafür kriegt, wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Positionen teste, Cockpit verstelle, wie gut ist das Ganze fahrbar, sehe ich überhaupt noch was von der Kopfhaltung her. Das kann man im Windkanal auch machen, aber es ist halt vielleicht nicht ganz so gut, ne? Also auch im Windkanal kann man einen Widerstand aufs Hinterrad bringen, dass man wie auf dem Trainer tritt, aber man ist eingespannt, man muss nicht lenken, man muss theoretisch auch nichts sehen, aber auch da gibt es natürlich Methoden und Mittel, die wir nutzen, um ein repräsentatives Setup zu finden, ja. Aber das ist vielleicht mal so grundlegend die Unterschiede. Und Jetzt zu sagen, was ist das Beste? Wahrscheinlich macht es aus meiner Sicht eher Sinn, erst in den Windkanal zu gehen und ein Setup zu optimieren, weil man da eben ein größeres Gesamtbild bekommt. Das ist das Messverfahren, was eigentlich das repräsentativere Ergebnis bringt. Man kann eben die verschiedenen Anströmungswinkel gewichten, und somit einen gewichteten CDA oder einen gewichtete Wattleistung berechnen, die repräsentativ ist und die man auch die Gewichtung ändern kann für verschiedene Rennszenarien, für verschiedene Wettkämpfe, um zu sagen, das ist das schnellste Setup und das trifft dann am ehesten auch eben in der Realität zu. Ja, man weiß nie, was für Windverhältnisse man haben wird, aber wir haben da schon eine ganz gute Idee im Schnitt, was passt. Und das kann man im Windkanal eigentlich grundlegend erstmal das beste Setup finden. Und dann vielleicht anschließend nochmal auf die Bahn gehen und schauen, wenn man im Windkanal zwei, drei Setups hat, und das kann gut passieren, die ähnliche Performance bieten, welches davon kann ich denn am besten denn lange fahren?
Okay,
Und da nochmal schauen, dass man einige Runden dreht und auch schaut, ob man da vielleicht nochmal Unterschiede rausmessen kann, weil der Kopf eben doch immer weiter nach oben wandert oder man merkt, okay, ich kann überhaupt gar nicht die Leistung in dieser Position treten, die ich bräuchte, um auf 45 km/h zu kommen.
und wenn du das jetzt alles beschreibst, sage ich mal, wenn es jetzt um Hawaii geht oder auch um Nizza, ja, Laura Philipp, das ist ja bekannt, dass sie bei euch ist. Du hast gerade gesagt, in Hawaii sind die Winde halt relativ stark. Und du hast gerade gesagt, ein gewichteter CDR-Wert kommt raus. Ist es so, dass das, was du gerade auch ansprichst, dass auf wirklich hochkarätige Rennen, sage ich mal, dann auch echt nochmal die Einflüsse simuliert werden, weil der Wind in Hawaii ist ja grundsätzlich eher ähnlich, dass man versucht, auch die Aerodynamik rein für dieses Rennen vom Setup so zu definieren.
Also es wird auf jeden Fall gemacht. Das ist klar, dass man schon für wichtige Rennen individuell für gewisse Athleten nochmal Optimierung macht. Was das Setup selber betrifft, würde ich sagen, jein. Also es ist jetzt nicht so, dass man im Windkanal sich ein Setup raussucht, was speziell für die Bedingungen passt, aber so ein bisschen eben doch, weil man einfach eine andere Gewichtungsmethodik nimmt, weil man sagt, das ist mein A-Rennen, dafür muss das Setup am besten funktionieren. Das heißt nicht, dass es für alles andere nicht funktioniert. Das ist so ein
Ja,
bisschen ein
klar,
Mittelweg finden.
es sind halt so
Aber so ein
minimale
bisschen,
Sachen.
genau, ja, aber so ein bisschen nimmt man darauf schon Einfluss und sagt vielleicht, wenn man zwei, drei Setups hat, die dicht sind, naja, ich gucke mir eben die Seitenwindpunkte mehr an, Gewichte die höher, und da sehe ich dann mit einer anderen Gewichtung, das Setup ist ein Stück schneller und dann belassen wir es dabei. Und bei einem Kurs wie Nizza sagt man vielleicht, mir ist auch super wichtig, dass ich dieses Setup in Aero-Position auch in Kurven ein bisschen besser fahren kann oder dass ich da in dem Setup ein bisschen mehr Watt treten kann, weil ich auch mal bei geringeren Geschwindigkeiten berghoch, wo Aero trotzdem noch wichtig ist, wo man vielleicht 30 km/h fährt, aber dass man da einen schönen Power-Output hat und einen guten Tritt. Also man schaut schon, dass das Setup halt nicht Aero, 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 sondern das muss eine Balance haben und das kann auch angepasst auf Szenarien sein oder es ist natürlich auch möglich für gewisse Rennen einfach Kleinigkeiten am Rad nochmal umzubauen und das wird definitiv gemacht, ja.
Okay, jetzt haben wir natürlich hier die ersten 20 Minuten. Das ist erstmal richtig gut hier vom Inhalt. Absolut unsere Hörer hier mit Wissen überflutet und sind so ein bisschen richtig deep reingegangen in die Aerodynamik, Windkanal und so weiter. Haben es natürlich auch das versucht, so ein bisschen zu erklären. Aber da muss man natürlich nicht sagen, auch nicht jeder hat die Möglichkeit oder möchte es auch nicht, in den Windkanal zu gehen. So, und ja, deswegen haben wir natürlich so ein bisschen auch jetzt einen Experten da. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Du hast gesagt, die Fläche eines Menschen ist in gewisser Art und Weise abhängig einfach von seiner Körperstatur. Das macht alles Sinn und kann jetzt jeder nachvollziehen. So, und jetzt bin ich jetzt quasi ein Amateur, der fängt jetzt an oder ist schon eine Weile unterwegs. Und ja, dann lege ich einfach mal los. Was kann ich denn versuchen für mich selber? Ja, einfach an der Aerodynamik, vielleicht vorne im Cockpit erstmal so ein bisschen für mich selber versuchen zu justieren, zu machen, dass ich dort ein Stück schneller werde. Das ist
Genau, also wie du
relativ
schon grundlegend.
plakative
Ja, es ist.
Frage, genau.
wie du schon sagst, die Fläche ist halt ein entscheidender Punkt. Aber auch eben dieser Strömungsbeiwert CD, also das geht schon miteinander einher. Nur weil ich meine Fläche möglichst klein mache, heißt es das nicht, dass es auch für den Strömungswert möglichst günstig ist. Ja, also es macht schon Sinn, dass man quasi sagt, okay, man will das Cockpit auf eine Höhe bringen. Also Sattelhöhe ist erstmal der erste Parameter. Die Sattelhöhe, die ist abhängig von Körpergröße und Biomechanik, also ein bisschen von der Flexibilität, Muskelspannung und so weiter. Also das ist eigentlich der erste Punkt. Pedale, Sattel, das ist fix, das sollte passen. Und danach stelle ich das Cockpit ein und das bringe ich jetzt in etwa in eine Position, dass, und ich würde jetzt sagen, für einen Triathleten, für einen Zeitfahrer würde man das vielleicht anders machen, der muss aber auch keine 4 Stunden in Aero-Position hocken, dass das Cockpit in der Höhe erstmal angebracht ist, wo man den Bauch, ja, also die nicht den Rücken, sondern eher den Bauch in eine Position bringt, die Pi mal Daumen horizontal ist. Es kann sogar sein, dass man das Cockpit noch ein bisschen höher nimmt, dass der Oberkörper ein bisschen höher ist als der Gesäßbereich oder der untere Bauch. Ja, also dass das sogar ein bisschen aufrecht ist. Das ist irgendwie so ein Bereich, da kann man hingehen. Und bei solchen Umstellungen, das ist immer ein Prozess. Also ich würde jetzt niemanden empfehlen, der vom Rennrad kommt und sein erstes Zeitfahrrad hat und nicht super flexibel ist, so eine aggressive Position zu fahren, sondern das ist was, da muss man sich hinarbeiten über Jahre. Aber in die Richtung von der Höhe her würde ich gehen. Und das Zweite, was mir beim Cockpit immer noch recht wichtig ist, ist die Breite. Ja, also wie breit sind meine Arme auseinander? Und da macht es meistens Sinn, irgendwas zu wählen, dass die Hände recht dicht beisammen sind. Also dass die Hände sich meinetwegen auch berühren oder ein kleiner Spalt dazwischen ist. Und die Ellenbogen entsprechend auch gut weit reinkommen. Die dürfen breiter sein als die Hände. Man muss keine extreme Position haben, wo die Ellenbogen sich berühren oder so. Das ist extrem schwierig und das Gute ist aber, es braucht es auch überhaupt nicht.
Okay,
Aber
mein
tendenziell sollten
Thema.
die einfach nicht super breit sein, ne? Also ich will jetzt hier nicht meine Ellenbogenpads irgendwie 35 cm breit auseinander haben.
Aber du sagst jetzt, diese extreme Position, ich weiß gar nicht, ob die im Triathlon überhaupt jemand gefahren ist.
Also
Kann ich mal.
Frodo ist vor langer Zeit mal so gefahren. Der hatte die Arme extrem dicht beisammen. Da hat kaum noch ein Blatt Papier zusammengepasst.
Okay,
Aber du hast recht, es wird nicht mehr so viel gefahren, glaube ich. So eng.
aerodynamisch sinnvoll, also sind es die letzten 1 bis 1,5 Watt oder so viel macht es nicht aus?
Kommt drauf an, was man noch so mit dem Cockpit macht. Ich denke, es muss nicht das schnellste Setup sein. Ja? Also gerade wenn man noch Elemente wie Hydration, Nutrition, irgendwelche Flaschen dort mit reinpackt, kann man das schneller machen mit solchen Sachen als mit alles eng, wie es geht, von den Armen her.
Aber wenn du das jetzt gerade sagst, du hast ja was relativ Einfaches angesprochen, quasi die Armpads nicht in Anführungsstrichen wie so ein Fallschirm. Du hast von 35 cm gesprochen. Würdest du sagen, es macht für den Amateur Sinn, der quasi vielleicht in der Schulter und in dem Bereich nicht so flexibel ist, daran einfach zu arbeiten, ne? Keine Ahnung, mit Dehnung, was es auch andere Methoden gibt, ne? Dehnung auf den zur Physiotherapie. Daran zu arbeiten, dass er in der Schulter flexibler wird, dass er enger zusammenkommt. Also macht das Sinn, dass Leute daran wirklich aktiv arbeiten?
Absolut. Also es ist ganz klar so, definitiv. Und also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich mache Triathlon ja auch recht ambitioniert. Und für mich ist das so eine Sache, das kann man super zu einem Zeitpunkt wie jetzt oder auch schon im Saisonbeginn, Ende des Jahres machen, dass man so eine Änderung vornimmt und dann auf der Rolle in so einer Position fährt. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ich meine, eine Stunde auf der Rolle in Aero-Position fahren, ohne die Aero-Position zu verlassen, das ist schon ein hartes Ding und auch was, das man draußen wahrscheinlich nicht unbedingt machen wird, weil da muss man mal anhalten, mal bremsen, weiß ich was. Und das ist einfach ein gutes Tool, um sich da auch ein bisschen dran zu gewöhnen, um es mal positiv zu formulieren oder auch einfach um ein bisschen zu leiden und die Schultern wehtun zu lassen und sich daran, ja, darauf einzulassen und ein bisschen rumzuprobieren letztendlich auch, was das Cockpit halt hergibt. Aber da an der Flexibilität zu arbeiten, macht Sinn. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, das dauert auch. Ja? Also da kann man jetzt nicht erwarten, dass man, wenn man da, gerade auch wenn man sehr muskulös ist im Schulterbereich, da kann man nicht erwarten, dass man das innerhalb von einem Jahr easy peasy mal auf ein sehr schmales Maß bringt. Und es ist auch nicht unbedingt nötig. Also meine Faustregel, die man da vielleicht so in etwa mal sagen könnte, ist immer schwierig, aber würde ich sagen, ist so die Armpads so breit auseinander, dass halt noch eine normale Trinkflasche, eine Runde dazwischen passt. Ich meine, dann ist man schon ganz gut aufgestellt.
Okay, dann haben wir da schon mal vielleicht den ersten Tipp. Und jetzt, weil du sagtest, das Cockpit wurde früher eher flach gefahren, ne? Oder noch ganz früher, da hieß es so viel Überhöhung wie möglich. Und
Ja.
auch im Triathlon geht es ja eher so, dass es eher in so ein bisschen in eine bequemere Richtung, ne, geht. Ja, nimm uns da vielleicht damit, vielleicht in die Entwicklungsschritte, warum wir von so einem Extrem zu einer in Anführungsstrichen viel entspannteren Position mittlerweile gekommen sind.
Ja, also das stimmt. Wenn ich mir auch von früheren Zeitfahren oder Triathlon spielt eigentlich keine Rolle, die Cockpits angucke, dann muss man ja fast sagen, dass die Arme statt angewinkelt nach oben, nach unten angewinkelt waren, weil irgendwie Extension, Griff und Armpad auf einer Höhe waren, was dazu führt, dass der Arm sich oben auf dem Armpad abstützt und die Hand nach unten greift. Davon sind wir auf jeden Fall weit weg, zum Glück, weil das ist nicht nur extrem unangenehm, sondern auch aerodynamisch nicht so smart. Was den Winkel betrifft, gibt es halt so eine grundlegende Idee, die dahinter steckt, aus aerodynamischer Sicht. Und das ist die, dass man den Luftstrom um den Fahrer leitet, anstatt den Luftstrom in die, ich nenne das jetzt mal, in die Bauchregion zwischen den Armen hindurch eindringen zu lassen. Das ist so vielleicht so ein bisschen eine grundlegende Idee, aerodynamisch und ergonomisch hat das aus meiner Sicht fast den größeren Effekt. Also wenn ich ein Cockpit anwinkle, sorgt es einfach dafür, dass ich gerade in Kombination mit viel Streckung, also viel Reach, führt es das dazu, dass ich enorm viel Spannung aus dem Schulter- und Nackenbereich rausbekomme. Das heißt, es ist viel komfortabler. Aus der Sicht, aus einer zweiten Sicht, ist es auch noch komfortabel, insofern, dass ich mich nach vorne abstützen kann. Ich habe ein richtiges Widerlager. Viele Leute fahren den Sattel ja eher nach unten geneigt mit der Nase, aus Komfortgründen oder auch aus, ja, vielleicht auch aus Leistungsgründen, weil sie besser treten können oder weil es der falsche Sattel ist oder eine Kombination daraus. Und das führt natürlich dazu, dass man auf dem Sattel nach vorne rutscht. Und wenn man jetzt ein Cockpit hat, was angewinkelt ist, dann wirkt es halt ein bisschen stabilisierend dagegen. Das heißt, man sitzt da, ja, es schiebt einen hinten nach vorne und vorne am Cockpit rutscht man eher nach hinten. Das heißt, man kann damit vielleicht eine ganz stabile Position auch noch finden. Und das hilft zumindest. Das heißt, das ist vor allen Dingen aus Komfortgründen ein Riesengewinn. Und gerade wenn man Schulter-Nackenbereich entlastet, führt das zu einer anderen Kopfhaltung. Es erleichtert einem enorm, den Kopf ein bisschen länger, tiefer zu halten. Was dazu führt, dass man die Fläche reduziert. Das heißt, das ist auch schon mal in der Regel gut für die Aerodynamik. Das heißt, es ist eine sehr vielschichtige Auswirkung, die so ein Cockpitwinkel hat. Rein aerodynamisch würde ich sagen, ist es nicht das Allheilmittel. Also wir haben es auch immer mal wieder, dass recht flache, und damit meine ich jetzt nicht horizontal, aber nur leicht angewinkelte Cockpit-Setups ähnliche Performance bringen wie ein stärker angewinkeltes Cockpit. Aber es ist halt nicht so komfortabel. Gleichzeitig, um das andere Extrem abzudecken, sehr stark angewinkelte Cockpits bringen das Problem, dass man einfach nichts mehr sieht. Und da muss man dann sehr viel Feingefühl mitbringen, mit einem Athleten das zu diskutieren, gerade auch im Windkanal, weil im Windkanal muss ich nicht lenken, da muss ich nicht, ich muss nicht wirklich was sehen. Und dann meint man vielleicht, okay, das ist für mich fahrbar. Und ich halte den Kopf so und dann guckt man sich mal schnell ein paar Bilder an, die während des Wettkampfs danach geschossen wurden. Und da sieht man ganz schnell, ganz häufig, dass der Kopf in einer ganz anderen Position plötzlich ist, weil man den doch eben doch nicht so tief halten kann, weil man da nichts mehr sieht. Und nichts sehen beim Draußenfahren ist halt nicht so eine schlaue Idee.
Okay, ja, definitiv, aber das sind auf alle Fälle erstmal schon coole Insights. Dann gehen wir jetzt weiter. Was auch jetzt interessant ist, ist natürlich immer, die ganze Thematik Flaschen, ne? Also jetzt haben wir natürlich auf Hawaii gesehen, Flaschen in der Brust so, ne? Dass dann Flaschen vorne am Cock, also am, nicht am Lenker, um dort einfach so ein bisschen Storage zu machen und Flaschen im Rahmendreieck. Und ja, du musst jetzt uns keine Werte sagen, aber ja, wie ist das quasi mit diesen Aeroflaschen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn aus aerodynamischen Gründen? Und was ist zum Beispiel schneller? Ist schneller, eine Aeroflasche im Rahmen zu haben? Oder wenn man jetzt sagt, okay, man kann sogar darauf verzichten, gar keine im Rahmendreieck zu haben? Und dann vielleicht uns vielleicht ein bisschen aus nicht physiologischer, aus aerodynamischer Sicht mitzunehmen, was diese ganze Flaschenthematik am Bauch und auch vorne am Lenker bedeutet, wenn du uns das sagen darfst.
Ja, fangen wir mal damit an. Also das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Jemand kommt auf eine Idee oder es passiert aus Versehen, dass man eine Flasche in der Hand hat, Flaschenhalter sind voll. Wohin jetzt mit der Flasche? Die Littering Zone ist zu Ende und dann steckt man die sich in Anzug. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dessen. Und dann haben wir das halt mal gemessen mit vielen Leuten. Ich habe es auch bei mir selber gemessen und die Flasche in Anzug zu stecken, ist zu, weiß ich nicht, deutlich über 90% ein Gewinn. Also es funktioniert sehr gut, mit anderen Worten, sehr robust für viele Leute und bringt deutliche Gewinne, ja. Also sicherlich gute 5 Watt kann man damit rausholen, in Extremfällen auch deutlich mehr bei 45 km/h. Wenn ich solche Werte sage, immer bei 45 km/h, weil das unsere Standardmessgeschwindigkeit ist. Genau, und das wurde halt verboten. Kann man jetzt halten von was man will. Sieht nicht so besonders vorteilhaft aus mit so einer Riesenflasche oder anderen Sachen, die sich auch in Anzug da reingesteckt wurden. Dann wurde es verboten und die Ersatzlösung ist die, dass man jetzt die Flasche am Cockpit, in der Regel ist es das Cockpit, manchmal vielleicht auch das Oberrohr anbringt und die an eine ähnliche Position bringt, ja, also wieder recht nah an die Brust. Um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. Und auch hier ist so ein bisschen die Idee, dass man ja die Strömung in der Bauchregion ändert. Das ist was, was, wenn man es gut macht, einen Vorteil bringen kann. Und das ist eigentlich die grundlegende Idee und das ist so ein bisschen der Trend. Und das Katz-und-Maus-Spiel ist das, dass es halt jemand auf die Idee kommt und diejenigen, die Regelwerke für UCI oder für einen Triathlonverband machen, das vielleicht nicht so cool finden, weil manche Trends vielleicht auch irgendwann mal gefährlich werden. Wenn man stürzt und man hat sich irgendwas Härteres in den Anzug getan, das ist nicht so witzig. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich bin schon mal gestürzt und hatte im Rucksack eine Edelstahlflasche. Das macht keinen Spaß. Von daher ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass dann auch mal Regeln kommen, aber ich glaube, das geht noch eine Weile so und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so manchen Sachen da dem nächsten Riegel vorgeschoben wird, weil am Cockpit irgendwie mit 3, 4 Flaschen rumzufahren, kann irgendwie auch nicht die Lösung sein. Genau, aber grundsätzlich ist es mal eine gute Idee, am Cockpit eine Flasche unterzubringen und zwar irgendwo oberhalb, hinter, Schrägstrich, oberhalb der Unterarme, ebenso zwischen den Oberarmen, die hochgehen, irgendwo in dem Bereich, plus minus, kommt auf Armhaltung, Fahrer und so weiter an. Zum Thema Aeroflaschen noch kurz. Also grundsätzlich ist das ein bisschen radabhängig, ob und wie das Sinn macht. Ich würde empfehlen, keine Flasche im Rahmen zu fahren, wenn es nicht sein muss. Das ist erfahrungsgemäß aus unserer Sicht tendenziell die bessere Lösung. Es gibt aber auch Rahmen, die mehr dafür ausgelegt sind, weil sie dort eine Aussparung haben oder breiter sind und so fort und so weiter und so fort. Da kann es sein, dass es mal neutral ist, dass es besser ist, würde ich sagen, tritt selten auf. Vielleicht bei noch älteren Rahmen, die aerodynamisch so schlecht funktionieren, dass es besser ist, wenn man da noch eine Flasche hinpackt. Aber im Grunde genommen, also das, so ein Rad habe ich auch selber noch. Da macht das durchaus Sinn. Da macht man noch hinter die Aeroflasche noch eine kleine Toolbox und so weiter. Das sieht auch cool aus. Hat ja auch seinen Zweck, ja. Also wenn man irgendwie Reifenheber und einen Ersatzstauch und so weiter dann unterbringt und das kostet einen 1,5 Watt, finde ich sagen, fair enough, ja. Warum nicht? Irgendwie, ich persönlich habe sowas auch im Wettkampf immer dabei. dann ist das ein guter Deal. Das ist einfach immer ein Abwägen. Aber grundlegend, wenn man keine Trinkflasche im Rahmen braucht, würde ich sie weglassen.
Okay, gut, jetzt sind wir am Trinkflasche-Rahmen, jetzt gehen wir weiter. Pedale macht, es gibt ja mittlerweile viele Pedalhersteller. Macht die Pedale was aus aerodynamisch oder ist die im Gesamtsystem so insignifikant, dass man sie komplett vernachlässigen kann?
Wie sage ich es am besten? Die Pedale würde ich nicht aus aerodynamischen Aspekten auswählen. Und ich möchte es eigentlich kurz erklären, damit sich jeder selber vielleicht ein bisschen das nachvollziehen kann oder verstehen kann. Man muss sich ja vorstellen, was mit dem Pedal passiert, oder? Also das Pedal rotiert erstmal an der Kurbel im Kreis die ganze Zeit. Und auf dem Pedal habe ich einen großen Fuß in einem Schuh. Und dieser Schuh verdeckt das Pedal, würde ich sagen, so gut wie komplett. Ja? Also ein gutes Pedal ist ja eigentlich fast, will man ja sagen, so klein, dass man es nicht mal sieht. Und wenn ich jetzt gerade beim Treten ist in der Regel der Schuh in der Druckposition ist der Schuh ungefähr in der horizontalen und vielleicht in der Aufwärtsbewegung ist der Schuh eher so angewinkelt, dass die Ferse nach oben zeigt und die Fußspitze ein bisschen nach unten. Oder manche Leute treten auch so mit einem spitzen Fuß. Das heißt, das Pedal ist eigentlich hinterm Schuh und damit wird das Pedal überhaupt nicht angeströmt. Das ist komplett abgeschirmt hinter dem Fuß. Und das heißt, es sitzt in einem Nachlaufgebiet, wo hochgradig verwirbelte Luft ist. Und diese Gebiete eignen sich besonders gut, um Dinge dort unterzubringen for free. Also selbes Beispiel ist Flaschen hinterm Sattel. Dahinter ist absolut Tiefdruck, da ist eine Verwirbelung, alles vom Körper. Da kann ich Sachen unterbringen, ohne groß die Aerodynamik zu beeinflussen. Ohne groß heißt nicht, dass es keinen Effekt hat. Es kann auch einen positiven Effekt haben. Mit anderen Worten, das Pedal ist an der Stelle, wo es nicht viel machen kann. Und entsprechend ist das der allerletzte Aspekt, nachdem man ein Pedal auswählt.
Okay, das ist auch erstmal ein richtiges cooles Statement, weil wir jetzt ja noch Pedalen sind. Also Anzugthema können wir gleich noch drauf eingehen. Das sind die letzten beiden Themen heute. Ich sehe aber auf alle Fälle, erstmal müssen wir fragen, ob du noch mal Lust hast, aber das mache ich am Ende des Podcastes. Die erste Sache ist, du hast gesagt, irgendwie entsteht irgendwie was aus der Laune und so weiter. Die UCI ist im Reglementiert ein bisschen Forscher, als das vielleicht Ironman oder jetzt die ITU ist. Und deswegen sind wir aktuell mit Aerocalves unterwegs. Und jetzt einfach an dich die Frage: Vorteil oder Nachteil?
Du beziehst das Vorteil oder Nachteil auf, dass wir das in Triathlon ein loseres Reglement gibt?
Nee, ich will nur wissen: Sind wir wirklich schneller oder sparen wir Watt ein mit Aerocalves oder ist das eine reine Fiktion?
Okay, ja, auf die Aerocars bezogen. Ja, absolut. Also das funktioniert. Das funktioniert, das macht auf jeden Fall schneller. Ja, es kommt natürlich, es kommt aufs Modell an. Nicht alle Aerocars machen schneller. Und es gibt sicherlich auch nicht die Aerocars, die bei allen Athleten die beste Performance bringen. Es gibt Modelle, die funktionieren sehr gut bei vielen. Und es gibt Modelle, die funktionieren sehr schlecht bei vielen. Und dann gibt es irgendwie auch immer mal ein paar Ausnahmen, weil nicht jeder Unterschenkel hat die gleiche Form, die gleiche Länge und so weiter. Aber grundsätzlich, Aerocars, die funktionieren. Das ist Fakt.
Okay, und weil wir jetzt gerade bei Aerocalves sind, dass das funktioniert, was ist der Grund, dass sich also aus aerodynamischer Sicht die Einteiler in die Richtung entwickelt haben? Also wenn du sagst, du hast auch schon vor einer ganzen Weile mit Triathlon angefangen, dann hatten wir ja früher quasi auch unsere Achseln und unsere Arme frei. Mittlerweile ist das nicht mehr gang und gäbe. Was ist aus aerodynamischer Sicht der Hauptgrund, dass das aktuell nicht mehr der Fall ist und dass man mit in Anführungsstrichen Langärmeln fährt? Also
Ich
bis
weiß
quasi
nicht,
zum Ellbogen.
ich weiß nicht ganz genau, was der Ursprung des Ganzen ist, weil es bringt ja noch andere Effekte mit sich. Also es ist, Man kann sagen, es hat einen optischen Hintergrund, man kann sagen, es hat einen Sonnenschutzhintergrund und so weiter. Also was der Ursprung des Ganzen ist, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall heutzutage einen aerodynamischen Aspekt. Und zwar, dass es ähnlich wie beim Schwimmen, die Haut ist einfach keine so gute Oberfläche für Luftströmung und eben für Wasser auch nicht. Wir haben Materialien, also in dem Fall Textilien zur Verfügung, die es uns erlauben, die Strömung günstig zu beeinflussen. Und da ist der Oberarm ein ganz besonders interessanter und ein ganz besonders wichtiger Bereich aus dem einfachen Grund, dass der schlechteste Körper, den man aus aerodynamischer Sicht so haben kann, ist ein Körper, also ein Zylinder, also ein Körper, der im Querschnitt, also in einer Ebene vom Wind angeblasen gesehen, eine kreisförmige Form hat. Und wenn man sich den Oberarm jetzt anguckt, der steht ungefähr vertikal in der Luft, also und hat im Großen und Ganzen die Form eines Zylinders, vereinfacht gesprochen. Das heißt, das ist ein besonders strömungsungünstiger Teil. Der ist auch konstant, ja, also mit dem Arm trete ich nicht oder so. Das heißt, der bleibt in dieser Position auch eine ganze Zeit. Und das heißt, wenn ich hier Strömung beeinflussen kann, hat das einen besonders großen Effekt. Und dann geht es bei Textilien einfach darum, ich kann die Form von meinem Arm schließlich nicht verändern, aber ich kann die Oberfläche mit dem Textil bedecken und diese Oberfläche hat dann eine Struktur im Anzug. Man kennt es, irgendwelche Waben, Streifen, sonst was. Und diese Textur, diese Oberfläche erzeugt kleine Verwirbelungen direkt auf der Oberfläche oder an der Oberfläche im nahen Gebiet. Und diese kleinen Turbulenzen helfen es, dem großen Gesamtluftstrom, der um den Fahrer strömt, länger anhaften zu bleiben am Oberarm. Das heißt, ein bisschen länger die Kontur des Arms mitzugehen und etwas später zu einer Ablöse zu führen. Und das reduziert dieses Nachlaufgebiet hinter dem Arm und das reduziert Widerstand.
Okay, also richtig cool erklärt. Ich könnte, also ich bin ganz ehrlich, so eine Podcast-Aufnahmedauer bei den Hörern ist auch nachgewiesen statistisch, die beläuft sich so zwischen 38 bis 45 Minuten. Wir sind jetzt hier bei 42 Minuten. Also ich könnte dich jetzt hier noch eine Stunde weiterfragen, aber ich wünsche dir auf alle Fälle erstmal noch eine schöne Zeit in Neuseeland. Ich hoffe, dass du nochmal bereit bist, hier in den Podcast zu kommen. Ich weiß jetzt schon, bevor der nicht mal ausgestrahlt ist und wir heute aufnehmen, dass wir richtig vieles positives Feedback bekommen, weil die Menschen wollen bei Podcast viel lernen und Wissen bekommen. Das haben sie heute bekommen. Und ja, mega cool, Björn hier von Swisside, dass du dir heute die Zeit genommen hast und so offen über Aerodynamik gesprochen hast.
Ja, freut mich. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin gespannt aufs Feedback und hoffe, dass viele Leute was mitnehmen konnten.
Okay, Dankeschön und dir noch eine gute Zeit in Neuseeland.
Dankeschön.